Wir schreiben den 28. April 2017. Der frühere Stadtpolizist von Zürich, der Daniel M., fährt mit seinem schwarzen Audi Q5 in die Tiefgarage vom Hotel Rumors in Frankfurt. Er freut sich auf einen entspannten Aufenthalt am Main. Es ist ein bisschen Business und ein bisschen Entspannung. Auf ihn wartet das Zimmer im neuen Hotel Rumors, wo wirbt mit einem grossen Spa-Bereich. Der Daniel M. ist damals 54 Jahre alt und er wird begleitet von seiner neuen Lebensgefährtin. Dann fährt er auf den Parkplatz in der Tiefgarage. Er steigt aus und es klickert die Handschelle. Der Daniel M. wird verhaftet. Wegen Wirtschaftsspionage. Und zwar, wie die deutsche Behörde bald bekannt geben, für einen Geheimdienst einer fremden Macht. Und die fremde Macht ist nicht über Russland oder China, sondern das ist die Schweiz. Und damit ist klar, es ist etwas Außergewöhnliches passiert. Bald zeigt sich, der 28. April 2017 ist einer der schlimmsten Tage in der helvetischen Geheimdienstgeschichte.
Das ist «Unter uns – Spionen in der Schweiz». Eine sechsteilige Spezialserie vom Podcast «Apropos» vom «Tagesanzeiger». Wir schauen auf die Länder, die in der Schweiz im Geheimen Informationen sammeln, Menschen und Organisationen bespitzeln und sogar Verbrechen planen. Und darauf, was das für Folgen hat. Heute bei «Apropos» geht es um Deutschland. Vom Hobbyspion, Datensammler und peitschenknallende Politiker. Durch die Serie führt der Bundeshausredakteur und Spionage-Experte Thomas Knellwolf. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Thomas.
Hallo Philipp.
Heute geht es in deiner Spionage-Serie um Geld, um wahnsinnig viel Geld, um Daten-CDs und um einen ziemlich peinlichen Zwischenfall. Es ist eine komplexe Geschichte und wir erzählen sie an einem Menschen, am Daniel M.
Entschuldigung, jetzt halte ich mir
ein. Ja, nein.
Mit Blödsinn.
Wir lassen hier mal die Aufnahmegeräte laufen.
Ja. Wir werden ihn auch immer wieder hören. Du hast mit ihm 2018, kurz nachdem er entlassen worden ist aus der Haft, ein Interview geführt.
Ich hoffe natürlich schon, dass man mir da jetzt hilft, weil ich ist klar, das Verfahren hat mich, das hat mich ruiniert.
Zuerst einmal, wer ist der Daniel M.?
Ja, der Daniel M., das ist ein Solothurner. Er hat dann nach der Schulzeit das KV gemacht, beim TCS, beim Touring-Club. Ist dann bei der Stadtpolizei in Zürich gelandet, in der Drogenfahndung, Langstrasse Ruf und die Raab. Ist auch undercover gegen Händlerbande vorgegangen und ist viele Jahre bei der Stadtpolizei Zürich gewesen. Und dann irgendwann hat er gewechselt zu der UBS, in Konzernsicherheit, und hat dann eben bürgerliches Leben geführt, Frau, zwei Töchter, ein Häuschen in der Aglo im Norden vom Kanton Zürich. Und wo der Daniel M. 50 wird, deutet eigentlich nichts darauf her, dass das Leben sehr bald aus der Fuge geraten. Der Daniel M., kann man heute auch sagen, das ist eigentlich der bekannteste lebende Schweizer Spion. Und zwar, weil er eine Hauptrolle gespielt hat. Die Hauptfigur war in einem kurzen, aber intensiven Wirtschaftskrieg zwischen Deutschland und Schweiz, zwischen zwei Ländern, die sich ja bekanntlich wohlgesinnt sind und normalerweise friedlich nebeneinander leben.
In jedem von unseren Podcasts geht es um ausländische Agentinnen und Agenten in der Schweiz. Bevor wir zu den Hintergründen von diesem Wirtschaftskrieg kommen, das Personal für den Erfolg.
Daniel M., Ex-Mitarbeiter bei der Grossbank UBS im Bereich Konzernsicherheit. Der bekannteste lebende Schweizer Spion. Andy Burri, Deckname, Führungsoffizier von Daniel M. beim Nachrichtendienst des Bundes NDB. Werner Maus, deutscher Privatermittler und Agentenlegende.
Also Thomas, bevor wir zum Daniel M. kommen, müssen wir zuerst ein bisschen die Hintergründe beleuchten. Wir sind kurz nach der Jahrtausendwende. spielt unsere Geschichte. Die Schweiz verdient an Schocke, an Uhren und an schwarzen Konten. Es ist die höhere Zeit vom Bankgeheimnis. Kannst du mir erklären, wie hat das Geheimnis genau funktioniert?
Ja, das hat über Jahrzehnte sehr gut funktioniert. Jede und jeder hat in der Schweiz ein Konto eröffnen und hat das können vor seinem Heimatland, vor den Strafverfolger, vor der Steuerbehörde, vor der Ehefrau, vor dem Ehemann verheimlichen. Es hat Nummernkonten gegeben, wo man nicht einmal den Namen gesehen hat, wem das Konto gehört. Und das haben natürlich Kriminelle und Steuerbetrügerinnen haben das ausgenutzt. Das Bankgeheimnis hat es verboten, dass die Bank auch der Strafverfolgung oder der Steuerbehörde Auskunft gibt, wenn man Konto gehört, was dort drauf ist. Also in den allermeisten Fällen hat es Ausnahmen gegeben. Aber das hat es ermöglicht, dass sehr viel Geld in der Schweiz gelagert worden ist. Und der ausländische Staat ist da jahrzehntelang eigentlich schon immer ein Dorn im Auge gewesen, aber sie haben nichts dagegen können machen. In der zweiten Hälfte der Nullerjahre mit der Finanzkrise ist der Druck auf die Schweiz aber gestiegen. Frankreich, die USA und Deutschland wollten das Bankgeheimnis schleifen und haben einen neuen Angriff gestartet.
Gleichzeitig heisst die Schweizer Politikerinnen und Politiker um jeden Preis verteidigen, oder?
Ja, ein grosser Teil, die Linken nicht unbedingt. Aber die Schweizer Finanzminister haben sich da immer ziemlich selbstsicher gezeigt, dass das möglich ist, der Bankgeheimnis, dass da noch weiter wird bestehen, jahrzehntelang. Und bekannt ist ja vor allem der Ausspruch von Hans-Rudolf Merz, einem damaligen Finanzminister, der im Frühjahr 2008 noch gesagt hat:
Den Angreifern auf das schweizerische Bankgeheimnis kann ich allerdings voraussagen, an diesem Bankgeheimnis werdet ihr euch die Zähne ausbeißen. Es steht nämlich nicht zur Disposition.
Die Schweiz haben markige Ansagen gemacht, aber die Politiker im Ausland, die sind nicht viel besser gewesen, oder?
Nein, die sind ähnlich selbstsicher auftreten. Vor allem der Peer Steinbrück, damals der Amtskollege von Hans-Rudolf Merz.
Die Schweiz bietet Konditionen an, die deutsche Steuerzahler dazu einladen, in Deutschland Steuern zu hinterziehen.
Der hat gesagt, die Schweiz gehöre auf eine schwarze Liste von der Steueroase, von der OECD, also der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
Und insofern gehört die Schweiz in meinen Augen auf eine solche Liste, in der Tat, und zwar nicht in den grünen Bereich.
Er hat gesagt, wir müssen nicht nur das Zuckerbrot benutzen, sondern auch Peitschen. Und das ist natürlich wiederum in der Schweiz gar nicht gut angekommen, weil wer wird schon gern mit der Peitsche bedroht? Der Verteidigungsminister von der Schweiz, der Ueli Maurer damals, der hat dann aus Protest seinen Mercedes gegen einen Renault Espace eingetauscht.
Okay, gut, das ist jetzt, das habe ich nicht mehr gewusst. Das ist ziemlich eine harte Massnahme von Ueli Maurer, auf einer symbolischen Ebene natürlich. Aber ich meine, sonst haben sie sich auch anders noch gewehrt.
Ja, ja, klar. Es war so gewesen, dass die Deutschen ja angefangen haben, eine Steuerzähne zu kaufen.
Das deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen geht weiterhin unerbittlich gegen Steuersünder vor. Gemäß Informationen der Financial Times Deutschland und dem Magazin Der Spiegel hat die Steuerfahndung erneut eine Steuer-CD aus der Schweiz angekauft. Auf dem Datenträger sollen die Namen und Kontenverbindungen von etwa 1000 vermögenden Deutschen registriert sein.
Also der Bundesnachrichtendienst ist da Vorreiter gewesen und nachher sind auch die Steuerbehörden und Finanzämter gekommen und haben auch so CDs aus Schweizer Banken angefangen zu sammeln.
Es ist wieder neuer Zunder drin im Zwist zwischen Deutschland und der Schweiz um die gekauften Steuer-CDs. Übers Wochenende hat Sigmar Gabriel, Chef der SPD, den Ankauf solcher CDs verteidigt und den Schweizer Banken organisierte Kriminalität vorgeworfen.
Die Schweiz und Deutschland zanken sich darum, wer jetzt eigentlich auf die Fahndungsliste gehört. Die Schweiz sieht die deutschen Fahnder als Wirtschaftsspione und hat Haftbefehl erlassen.
Und die Schweizer sind ein bisschen machtlos eigentlich gewesen am Anfang. Eben, es hat so symbolische Reaktionen gegeben und man hat gesagt, ja, das tun wir nicht und das ist Hehlerei, aber man hat nicht so recht gewusst, was man machen soll.
Dass die Deutschen die Steuer-CDs kaufen, das haben wir recht schnell auch in der Öffentlichkeit mitbekommen, nicht?
Ein Wirtschaftskrimi bewegt Deutschland. Klaus Zumwinkel, der Chef der Deutschen Post, ist heute von der Staatsanwaltschaft vernommen worden. Zeitgleich wurden seine
Videos. Ja, es ist so gewesen, dass der erste grosse Fall hat Liechtenstein betroffen und eigentlich die Treuhandgesellschaft vom Fürstenhaus von Liechtenstein, wo eigentlich etwas Gleiches gemacht hat wie die Schweizer Banken. Dort konnte man auch sein Geld parkieren und man hat nie erfahren, wem das gehört. Und dort haben sie eine CD gekauft für viele Millionen, die Deutschen, und haben dann den deutschen Postchef, der dort Geld versteckt hatte, Klaus Zumwinkel, haben sie dann eigentlich vorgeführt.
Dem Top-Manager wird offenbar Steuerhinterziehung vorgeworfen. Er soll 1 Million Euro am deutschen Fiskus vorbei nach Liechtenstein geschleust haben.
Also der ist medienwirksam verhaftet worden. Es haben viele Kamerateams am Morgen früh vor seiner Villa haben dort gewartet, wo untersucht worden ist und wo der Zumwinkel abgeführt worden ist. Haben alle draufgegeben mit der Kamera. Und das Zeichen war, hey, wir tun etwas gegen die Steuerhinterziehung. Und alle anderen, die auch Steuern hinterzogen haben und wo KM-Konten, Schwarzgeldkonten haben, jetzt ist spätestens der Moment gekommen, wo ihr euch melden und euch selbst anzeigen. Weil dann kommen wir nicht so davon wie der Zumwinkel, sondern glimpflicher.
Kannst du uns erklären, wie das technisch genau gelaufen ist, wenn die Deutschen irgendwelche CDs gekauft haben?
Ja, es hat dann darauf aber eigentlich so wie Selbstanbieter gegeben aus den Schweizer Banken, von der UBS, von der CS. Das waren Bankangestellte, immer Männer und ihre Komplizen, auch immer Männer, die sich dann an die Steuerämter gewendet haben. Das war vor allem die Steuerfahndung in Wuppertal, in Nordrhein-Westfalen. Dort hat man gewusst, wenn man zu denen geht, dann gibt es Verhandlungen und dann nachher können wir dort eine schöne Summe rausholen für die Daten, die wir ja bei der Bank gestohlen haben. Und ja, da hat es bei der CS einen Fall gegeben, bei der UBS einen grossen Fall gegeben und auch bei vielen Privatbanken und kleineren Banken hat es CD-Käufe gegeben von den deutschen Behörden. Und dann hat es immer dann auch eine Berichterstattung wieder gegeben. Ja, jetzt ist jemand verwünscht worden und dann hat es Selbstanzeigen gegeben und der deutsche Staat hat so eigentlich Milliarden an Nachsteuern und an Bussen eingenommen.
Was hat die Schweizer Behörde gemacht?
Ja, eben am Anfang hilflos und dann hat man versucht, sich zu wehren. Und da ist dann auch der Nachrichtendienst vom Bund, der ist dort gerade neu entstanden, 2010 ist der geschaffen worden oder fusioniert aus zwei Vorgängerbehörden. Der ist dann zum Zug gekommen. Man hat sich überlegt, wie man sich wehren könnte. Hans-Rudolf Merz war da führend und der Ueli Maurer, die beiden erwähnten Bundesräte, die haben gefunden, da muss man auch den Nachrichtendienst einsetzen. Und der Nachrichtendienst hat dann Daniel M. eingesetzt.
Es hat viele Privatdetektive, die versuchen, am Nachrichtendienst Informationen zu verkaufen. Das weiss ich nicht, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen. Klar, wir probieren das Geschäft zu machen, wir probieren etwas zu verdienen mit Informationen. Und Informationen ist heute das Geschäft.
Jetzt sind wir jetzt bei ihm zurück. An welchem Zeitpunkt in seinem Leben sind wir jetzt, wo der Nachrichtendienst für ihn zukommt?
Ja, der Zufall hat es wollen, dass Daniel M. gerade zu dem Zeitpunkt bei der UBS aus dem Sicherheitsdienst nach 10 Jahren ausgeschieden ist. Und überhaupt hat es einen Bruch in seinem Leben gegeben. Er hat sich gerade von seiner Frau getrennt. Er hat selbstständig angefangen als ja, eine Art Privatermittler und hat M and Associates gegründet, wobei das war eigentlich nur M sozusagen, ein Einzelunternehmen. Und er hat dort einen Auftrag gesucht von im Bankenbereich, im Sicherheitsbereich. Und dann hat er ziemlich bald halt das Angebot vom NDB bekommen.
Haben Sie das schon immer mal wollen? Oder sind Sie mehr reingerutscht?
Weder noch. Also ich habe es weder mir irgendwie erträumt oder einmal vorgestellt, noch bin ich eigentlich reingerutscht. Es hat sich ganz natürlich einfach so ergeben.
Also das klingt jetzt alles schwer nach einer Midlife-Krise, Job weg, Frau weg, ein neues Geschäft. Und dann wird man einfach so Spion.
Ja gut. Er hat ja schon ein paar Sachen zusammengebracht, die gerade nützlich waren. Er hat die Erfahrung als Stadtpolizist lange Jahre, ist dort eben auch undercover tätig gewesen. Er hat den Bereich kennt und er kennt auch den Finanzsektor, ist er 10 Jahre hier an der Bahnhofstrasse verkehrt. Also sagen wir, mehr als ein Jahrzehnt Langstrasse und mehr als ein Jahrzehnt Bahnhofstrasse, da qualifiziert die vielleicht schon, um so etwas zu tun. Aber vor allem, er hat auch Leute kennt, die beim NDB jetzt waren, also frühere Polizistenkollegen, und die haben ihn dann vermittelt.
Er hat sich ganz natürlich einfach so ergeben, durch das Kennenlernen von meinem Führungsoffizier. Und dann hat es Folgegespräche gegeben, zuerst auf privater Basis. Und dann ist mal die Frage gekommen, ob ich da etwas machen in diesem Bereich. Und ja, das habe ich angenommen.
Also von Seite Ende wirkt ja Ihre Anwerbung eher zufällig. Weil
wie ist denn die Anwerbung genau gelaufen?
Es war so, dass er bei einem Essen von diesen ehemaligen Kollegen ist schon vorgestellt worden an einen Andi Buri. Das war ein Deckname, ein ehemaliger Wirtschaftsjournalist, der auch beim NDB angefangen hat, als Quellenführer. Und der Andi Buri war in der Beschaffungsabteilung tätig und hatte eigentlich den Schwerpunkt Terrorbekämpfung gehabt. Aber jetzt hat er den Finanzplatz schützen. Und dann haben sich der Buri und der M haben sich dann getroffen, mehrfach in Cafés und so, haben sich besser kennengelernt. Und auf einmal hat dann der Buri den Daniel M gefragt, ob er bereit wäre, als bezahlte Quelle für den NDB anzufangen. Und Daniel M war natürlich zu dem Zeitpunkt froh um Aufträge. Er war auch geschmeichelt, dass er da vom Nachrichtendienst vom Bund ja angeworben wird und hat zugesagt.
Das hat nicht viel gebraucht, um dass der Andi Buri mir können sagen, machen Sie das, oder?
Ja, ja.
Hätten Sie da gesagt, das machen wir auf jeden Fall. Das ist eine geile Nummer, ja. Spion auch, das ist so. So habe ich getickert, oder? Heute können wir den Kopf abreißen, ist auch klar. Das sind heute Sachen, wo ich mir muss sagen, Gottes Willen, das ist der Schämmer. Dass mir in meinem Alter, in meinem biblischen Alter mit 52, mit meiner Berufs- und Lebenserfahrung noch so etwas passiert. Dass ich mich so hallo hier einsäcke, oder? Klar, geile Geschichte, machen wir. Gib
ihm. Er hat ein verschlüsseltes Laptop bekommen, ein Handy bekommen mit einer Prepaid-Card vom Coop und nur mit einer Nummer drauf. Und das war die von Andi Buri. Da war für sichere Kommunikation wichtig. Und dann ist da gestartet, Top-Secret-Mission von hoher Priorität. So hat es geheißen, mein internen NDB-Papier.
Schweizer Spion telefonieren mit Prepaid-Karten vom Coop.
Das ist vielleicht nicht das Dümmste. Also ein Swisscom-Abo würde man erwarten und das Coop würde man nicht erwarten.
Was hat diese Top-Secret-Mission beinhaltet?
Ja, einer der ersten Aufträge da ist es gerade um die Steuer-CDs gegangen. Und zwar wollte man Infos zu denen beschaffen, die die Steuer-CDs kaufen. Also die Steuervoranbieter in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen und eben in dem Finanzamt Wuppertal-Bargen, wo führend war in dem ganzen Geschäft. Es war so, die Schweizer Bundesanwaltschaft hat damals Strafverfahren geführt wegen diesen CD-Verkäufen, weil das sind natürlich massive Verletzungen vom Bankgeheimnis gewesen. Und die Ermittler von der Bundeskriminalpolizei, die sind selber nicht weitergekommen in diesen Fällen. Und die haben wiederum beim Nachrichtendienst angeklopft und haben gesagt, hey, könnt ihr uns nicht Infos aus Deutschland beschaffen? Weil auf dem Rechtshilfeweg kommen wir natürlich nicht über, weil Deutschland, ja, die haben natürlich bockt, haben abgeklemmt, haben nicht mitmachen und nicht ihre eigenen Leute verpfeifen. Und dann hat der NDB gesagt, ja, wir schauen mal. Und sie haben dem Daniel M. eine Liste gegeben, wo so ausgesehen hat wie ein Sudoku. Er hat es auch Sudoku genannt. Es hat ein paar Felder gehabt, die ausgefüllt waren. Nehmen, vornehmen zum Teil. Und es hat ein paar Felder gehabt, die leer waren. Telefonnummern, Adressen und so weiter und so fort. Also es hat mehr Lücken gehabt als gefüllte Felder. Und der Daniel M. hat dann sollen das Sudoku komplettieren. Also die Namen und die Adressen und die Telefonnummern und weitere nützliche Angaben von diesen Steuerfahndern beschaffen. Und dafür hat er eigentlich dann gar nicht so viel zu tun. Er hat die Liste einfach an einem Partnerbüro in Frankfurt weitergeschickt und hat gesagt, ja, könnt ihr das ausfüllen, ich zahle euch dafür.
Und das heisst, ich könne?
Ja, ein paar Tage später war das Sudoku gelöst gewesen. Es ist, glaube ich, aber auch nicht allzu schwierig gewesen. Also jeder, der da, also sind jetzt ja nicht irgendwie hochgeheime Daten gewesen, vielleicht die internen Telefonnummern schon, aber ja, sehr wahrscheinlich in der Verwaltung von Nordrhein-Westfalen haben die alle können abrufen, oder? Und ja, das Sudoku ist gelöst worden. Der Daniel M. ist dann vom Nachrichtendienst dafür gefeiert worden. Der Ueli Maurer hat am Bundesrat darüber berichtet und hat gesagt, ja, wir sind jetzt einen entscheidenden Schritt weitergekommen, wir müssen auch den deutschen kommunizieren, dass wir da jetzt einen Gegenschlag gemacht haben. Und was aber das Problem war, die Bundesanwaltschaft, die eigentlich die Strafverfahren geführt hat und die wollte gegen die Steuerfahnder, die Deutschen, auch ermitteln, die hat die Daten gar nicht gebraucht. Die haben gesagt, ja, das ist nice to have, aber da brauchen wir nicht eine Telefonnummer, um einen Haftbefehl zu machen. Die Bundesanwaltschaft hat dann trotzdem ein Strafverfahren eröffnet, aber eben die Daten, die da mit gewissem Aufwand beschafft worden sind, sind eigentlich gar nicht so wichtig dafür.
Hat Daniel M. Geld für das bekommen?
Ja, nicht so viel, ein paar tausend Franken. Und die hat er größtenteils dem Partnerunternehmen in Frankfurt weitergeleitet. Aber er hat den Erfolg, der beim NDB als Erfolg gehalten hat, hat er genützt, um seine Stellung dort zu verbessern. Er hat dann ab dann ein monatliches Honorar von 3'000 Franken bekommen vom NDB und hat auch mit dem Andi Buritz, dem Führungsoffizier, hat er neue Pläne geschmiedet.
Wenn ein Auftrag gekommen ist, also Sudoku, also die Steuerfahnder oder der Maulwurf, da habe ich keine. Ich habe nicht die Idee gehabt, was könnte ich jetzt noch machen für sie, um irgendwie noch Geld verdienen oder so. So ist es mir.
Es hat so eine Art Mission Maulwurf gegeben. Und zwar haben sie wollen nicht nur immer hinten anhecheln und irgendwie erst aktiv werden, wenn die Deutschen schon Steuer-CDs gekauft haben, sondern sie wollen präventiv vorgehen. Und dafür wollen sie eine Person als Maulwurf in der deutschen Steuerverwaltung einschliessen. Die hätten sollen von dort sozusagen live am Daniel M. und am NDB Infos liefern, was gerade läuft. Und dann hätte man natürlich können die CD-Lieferanten, also die Schweizer Bankangestellten, verhaften, bevor es zur Tat schreitet.
Hat das geklappt?
Das ist eigentlich immer noch offen. Bis heute kann man sagen. Weil es gibt einzelne Hinweise, dass da jemand eingeschliessen worden ist, tatsächlich. Aber richtig aktiv worden ist die Person nie. Und es hat auch sehr lange gedauert und man kann sich auch vorstellen, das ist natürlich auch viel schwieriger als ein Sudoku lösen. Es war dann so, dass der NDB so ein bisschen wie Geduld verloren hat und auch die Zeiten haben sich geändert. Es war so, dass das Bankgeheimnis ist wirklich mit diesen Steuer-CDs ist es auch geschliffen worden. Also die Kunden waren natürlich verunsichert. Man hat nicht mehr so gerne sein Geld in die Schweiz gebracht, weil es da nicht mehr sicher war vor der Steuerfahndung. Und zudem hat die Schweiz neu auf den automatischen Informationsaustausch gesetzt. Das heisst, man hat Bankdaten mit anderen Ländern, insbesondere mit Deutschland, angefangen austauschen. Und dann ist das Bankgeheimnis eigentlich auch hinfällig geworden. Also man hätte Daniel M. eigentlich gar nicht mehr gebraucht.
Hat sich eine Beziehung zwischen NDB und Daniel M. abgekühlt?
Ja, es hat ein Treffen gegeben, wo man Daniel M. erklärt hat, ja, wir wollen die Mission Maulwurf nicht mehr weiterführen. Und es hat dann auch Streit gegeben zwischen dem Daniel M. und dem Vorgesetzten von Andi Buri, weil der NDB hat Daniel M. nicht mehr zahlen beziehungsweise das Frankfurter Büro, wo auch die Maulwurf-Aktion hätte leiten sollen, nicht mehr zahlen wollen. Dort sind 90'000 Franken oder Euro sind vorgesehen, dass die da überkämpften und mit noch 60'000 man da gestoppt, mangels Erfolg. Und man hat eigentlich beim NDB intern nicht mehr auf den Daniel M. gesetzt. Man hat dann aber das nicht so richtig gesagt, hat dann auch das Scope-Handy und das Laptop, das Verschlüsselte, hat man ihm gelassen und hat gedacht, ja, wir halten dann sozusagen mal bei Stangen oder warm. Vielleicht können wir ihn irgendwann wieder brauchen. Aber Aufträge hat er eigentlich keine mehr gehabt.
In welchem Jahr sind wir jetzt?
Ja, jetzt sind wir schon etwa im Jahr 2015.
In diesem Jahr wird Daniel M. verhaftet. Warum?
Ja, und zwar wird er in der Schweiz verhaftet, in Zürich am Paradeplatz. Er wird paradoxerweise wird er verhaftet, weil er mit Bankdaten gehandelt hat. Und zwar ist er offensichtlich in eine Falle getappt. Gestellt hat sie den Werner Maus, das ist eine deutsche Agentenlegende, heute weit über 80. Und über ihn könnte man eigentlich eine eigene Podcast-Serie machen. Aber wer genauer wissen will, wer der Werner Maus ist, der kann das in meinem Buch jetzt nachlesen. Der Werner Maus hat Daniel M. aufgefordert, ihm Bankdaten zu liefern. Und der Daniel M. hat ihm gefälschte Bankdaten geliefert. Echte hat er nicht zur Hand gehabt. Und da ist ihm die einzige Möglichkeit, die ihm geblieben ist, um den Auftrag nicht zu verlieren, war, dass er einfach Bankdaten herstellen lässt, also gefälschte Bankdaten liefert. Und das wiederum hat Werner Maus der Schweizer Bundesanwaltschaft erzählt. Und dann haben sie gemeinsam einen Festnahmeplan ausgearbeitet und haben Daniel M. festgenommen.
Also hat das super gemacht, oder? Er hat die Geschichte so gebaut, dass sie interessant ist, dass man denkt, wow, da müssen wir aber unbedingt jemanden. Er wollte ja so etwas machen. Er hat das gut gemacht. Er hat eben mit den Namen, mit den Banken, mit den Exponenten, mit dem Background, die hat er gut gebastelt.
Ja, und dann ist er einfach im Gefängnis nachher.
Ja, er ist in Untersuchungshaft über einen Monat und er macht dann einen besonderen Schritt. Eigentlich hofft er schon die ganze Zeit, dass er Protektion bekommt vom NDB, dass er irgendwie geschützt wird, aber es passiert nichts. Und dann in einem Verhör in Reifenarm fängt er an zu erzählen, was er für den NDB gemacht hat. Die Bundeskriminalpolizei, die die Reifenarm führt, die protokolliert alles. Also da wird alles erzählt, vom Sudoku, von der Maulwurf-Aktion, vom GoPandy, vom, ja, einfach alles, was wir jeden schon durchgehört haben, wird da protokolliert und gelangt in die Akte.
Wie der angeklagt?
Ja, also viel später. Der Daniel M. kommt dann frei und erstaunlicherweise wird bald darauf Strafverfahren auf den Werner Maus und noch auf andere Personen ausdehnt. Also der, der ihn eigentlich verpfiffen hat, wird dann Teil vom gleichen Strafverfahren, sehr wahrscheinlich, weil er soll, ja, dazu angeleitet haben oder den Daniel M. dazu verführt haben, die Bankdaten zu beschaffen. Und dann passiert etwas ganz Besonderes. Die Bundesanwaltschaft schickt Strafakten inklusive dem Protokoll, wo alles drinsteht über die Tätigkeit von Daniel M. für den NDB, schickt sie an Werner Maus auf Deutschland.
Ich habe auch den NDB bloßgestellt und in dem Sinne auch die Schweiz bloßgestellt. Also ich kann mir vorstellen, in Deutschland werden da einige geschmunzelt haben und gesagt haben, wow, was ist denn da los? Mhm. Oder?
Mhm. Warum macht sie das?
Ja, beschuldigte Strafverfahren haben natürlich das Recht, um alles zu sehen, was gegen sie vorliegt. Und sie können natürlich dann das auswerten und auch vorbringen und auch, ja, vor Gericht natürlich auch verwenden zur eigenen Verteidigung. Und von dem her sagt die Bundesanwaltschaft, sie ist dann kritisiert worden für den Schritt, weil da hat natürlich die ganze Schweizer Nachrichtendienstaktion eigentlich auffliegen lassen. Die Bundesanwaltschaft hat gesagt, ja, wir hätten das müssen rausgeben, wir hätten da niemanden schützen.
Mhm. Und der Werner Maus gibt es noch einen weiteren, nehme ich an.
Ja, der Werner Maus hat ein Problem mit der Steuerbehörde. Er hat selber ein Schwarzgeldkonto in der Schweiz oder mehrere Schwarzgeldkonten in der Schweiz bei der UBS. Und er hat ein Steuerverfahren am Hals. Er sagt dann in dem Steuerverfahren, ja, ich habe die Millionen auf diesen Konten in Zürich habe ich nur verwendet, um meine Keimaktionen finanzieren und das Geld ist treuhänderisch von mir verwaltet worden für deutsche und andere Behörden. Also da war alles okay gewesen, aber halt im Keimbereich. Ich konnte nicht können deklarieren. Und er wird eigentlich in seinem Steuerverfahren aufzeigen, dass er weiterhin nützlich ist und dass er weiterhin die Arbeit macht. Und da reicht er dann eigentlich die Fallakte, die er überkommt von der Bundesanwaltschaft aus der Schweiz, reicht er es im deutschen Verfahren ein und sagt, hey, jetzt habe ich gerade hier den Daniel M. überführt, ich bin weiterhin im Geschäft und sehe da nur, wann ich alles mit den Millionen, mit dem Schwarzgeld Nützliches mache.
Das alles weiss Daniel M. ziemlich sicher nicht. Er kommt aus der Untersuchungshaft und fährt dann 2 Jahre später, so wie du am Anfang beschrieben hast, nach Frankfurt. Warum macht er das?
Ja, das fragen sich viele. Er ist anscheinend so gern gewarnt worden, nicht nach Deutschland zu gehen. Und zu dem Zeitpunkt, wo er geht, da könnte oder müsste er eigentlich wissen, dass der Werner Maus die Akte auch bekommen hat und hätte auch ahnen können, dass der die weitergibt, weil der ist ihm natürlich nicht wohlgesinnt. Er hat ja Werner Maus gefälschte Bankdaten angerührt. Und er weiß auch, was der Werner Maus für eine Figur ist und wie der mit Behörden auch umgeht und was der alles schon eingefädelt hat. Aber er macht es dann trotzdem. Ja, und dann wird er festgenommen.
Du hast gesagt am Anfang, der Tag der Festnahme von Daniel M. ist einer der dunkelsten Tage in der Schweizer Spionagegeschichte quasi. Warum genau?
Es ist ja so, dass ja selten Schweizer Agentinnen und Agenten im Ausland festgenommen werden. Und in dem Fall ist es einfach besonders peinlich, weil das Ganze in einem befreundeten Staat passiert. Also die Schweiz und Deutschland sind nachrichtendienstlich die engsten Partner. Denen, wo man eigentlich am meisten vertraut, in dem Geschäft, wo Vertrauen nicht so viel zählt, oder? Da arbeitet man mit Deutschland täglich zusammen und engstens zusammen. Geheimdienstchefs, die tauschen sich regelmäßig, also alle paar Wochen, Monate tauschen sich die direkt aus, die sehen sich. Und ausgerechnet in so einem Land fliegt so eine Aktion auf. Und ja, das Gute daran ist vielleicht, dass es weniger gefährlich ist, wie wenn das in Libyen oder in Syrien würde passieren. Aber es ist einfach nur peinlich.
Was hat es für Folgen gehabt?
Also die deutschen Behörden geben ja gerade bekannt, wer sie da verhaftet haben. Und dann stürzen sich natürlich die Medien drauf, weil eben der Fall ist außergewöhnlich. Und es gibt sehr viele Stimmen, die dann fordern, ja, jetzt müssen wir erst recht gegen die Schweizer vorgehen, da müssen wir Härte zeigen. Und die Schweiz steht einfach mit abgesägten Hosen da.
Hat die Affäre die Beziehung von der Schweiz zu Deutschland verändert?
Ja, man hat damals dann ein No-Spy-Abkommen abgeschlossen. Das ist eigentlich mehr entstanden vor dem Hintergrund, weil die Deutschen auch von den Amerikanern ausspioniert worden sind, wie das Snowden-Papier gezeigt haben. Aber man hat eigentlich so wie ein bisschen die Friedenspfeife dann geraucht. Und das Bankgeheimnis war sowieso Geschichte gewesen. Also das ist gefallen mit dem automatischen Informationsaustausch. Und es hätte dann auch nicht mehr so viele Sachen gegeben, wo man sich darüber streiten konnte. Und ja, in der Terrorbekämpfung oder in anderen Bereichen vom Nachrichtendienst hat man natürlich wie normal zusammengearbeitet.
Wenn du jetzt auf die Episode zurückschaust, was lernt man aus dieser Geschichte?
Ich glaube, das eine ist, man kann nur so Operationen erfolgreich durchführen, wenn alle Behörden am gleichen Strick sind. Und das war ja da nicht der Fall gewesen. Da hat irgendwie die Bundesanwaltschaft hat etwas gemacht, ohne mit dem Nachrichtendienst zu reden. Der Nachrichtendienst hat etwas gemacht, ohne Bundesanwaltschaft zu fragen, ob das sinnvoll ist. Und am Schluss haben die einen riesen Krach gehabt, der ein paar Jahre lang beide Behörden beschäftigt hat. Und in dem Fall war es so, dass man ein Bauernopfer hatte, der Daniel M. Er ist in Deutschland länger in Haft gesessen. Man hat ihn eigentlich dort dann auch im Stich gelassen. Und ja, man hat eigentlich alle Schuld dann auf ihn abgeschoben. Und als er zurückkam in die Schweiz, Jahre später, ist er dann wegen dieser Sache mit dem Werner Maus ein zweites Mal verurteilt worden.
Wie geht es ihm heute?
Ja, ich habe ihn kürzlich getroffen. Er hat nicht mehr über den Fall reden, aber er hat gesagt, es ging ihm gut. Er ist wieder im Business, ich glaube nicht für einen Nachrichtendienst, aber er ist freiberuflich tätig, hat glücklich und zufrieden gewirkt.
Wenn schon das. Danke, Thomas.
Gern.
Das war Folge 5 von «Unter uns – Spionage in der Schweiz», eine sechsteilige Spezialserie vom Podcast «Apropos». Die nächste Folge dieser Serie erscheint am nächsten Freitag mit einem Abo vom «Tagi», der «Basler Zeitung», der «Berner Zeitung» oder einem anderen «Tamedia»-Titel kannst du heute schon alle Folgen hören und alle Artikel aus unserem Spionage-Schwerpunkt lesen. Wer das ausprobieren will, auf tagiabo.ch gibt es alle Informationen. Ich heiße Philipp Loser und ich habe mit dem Bundeshausredakteur Thomas Knellwolf. Produziert hat die Folge der Tobi Holzer. Der Thomas Knellwolf hat auch ein Buch geschrieben zu Spionagefällen, die die Schweiz beschäftigt haben. Es heisst «Enttarnt» und ist im Wörthersee Verlag erschienen. Die nächste reguläre Folge von «Apropos» gehört ihr dann am Montag. Bis dann, ciao zusammen.